Religionsfreiheit ist von unschätzbarem Wert. Ein Menschenrecht. Die Vereinten Nationen haben das aufgenommen in die UN-Charta der Menschenrechte, dass jeder Mensch weltweit das Recht haben sollte, seine Religion frei zu wählen und eben auch zu wechseln. Das ist ein kostbares Gut. In der Schweiz ist das selbstverständlich. Dürfen wir das? Und das ist gut so und das bleibt hoffentlich auch für ganz, ganz lange Zeit so. Und gleichzeitig tut es weh, wenn andere Menschen den Glauben ablehnen, von dem wir doch überzeugt sind. Jeder von uns kann wahrscheinlich spontan mehrere Leute aufzählen, die völlig gut ohne Gott leben können oder die sich von diesem Gott irgendwann im Laufe ihres Lebens verabschiedet haben. Und das tut weh. Und das kann uns selbst ins Fragen bringen, ja, wie sicher ist denn mein eigener Glaube? Wenn andere damit gar nichts anfangen können oder wollen und so gut ohne leben. Und wenn andere sich davon verabschieden und das vielleicht sogar in ihrem Leben gar keinen Unterschied macht, sie gar nichts vermissen. Wie sicher ist dann mein eigener Glaube? Reden wir heute über Judas, den Jünger von Jesus. Und zwar, wenn wir über Judas reden, dann nicht in dem Sinne von, wer nicht so glaubt wie ich, ist ein Verräter. Nein, so reden wir nicht über Judas, sondern mehr mit der Frage, wie lief das bei ihm, als er sich von Jesus abgewendet hat? Hatte Judas überhaupt eine Chance? Hatte Judas eine Chance? Denn als Jesus einmal betet, also mit seinem Vater im Himmel redet über die Jünger, sagte er Folgendes, Johannes 17, Vers 12. Solange ich bei ihnen, eben den Jüngern war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du, Vater, mir gegeben hast. Die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Keiner außer dem, der verloren gehen musste. Doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Hatte Judas eine Chance? Und was lernen wir aus seiner Geschichte für uns heute? Jetzt diese Worte hier von Jesus aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17, sind Teil eines langen Gebetes, das Jesus gesprochen hat. Und zwar des längsten Gebetes, das wir haben, das wir in der Bibel überliefert haben. Zu dem Zeitpunkt, als Jesus diese Worte spricht, ist er mit seinen Jüngern in Jerusalem, in diesem oberen Saal oder diesem großen Saal, wie er auch genannt wird, dort, wo sie gegen Ende des Lebens von Jesus gerade noch gemeinsam das Abendmahl gefeiert hatten. Und jetzt, kurz bevor die Ereignisse sich überschlagen und es rasant Tempo aufnimmt mit der Verhaftung von Jesus und der Verurteilung und der Kreuzigung und der Auferstehung, betet Jesus und bringt damit zum Ausdruck, in dieser speziellen Not und Situation, wo er ahnt, was kommt und weiß, was kommt, braucht er ganz dringend die Nähe des Vaters im Himmel. Sein Bruder oder Halbbruder Jakobus wird das später in seinem Brief genauso den Christen empfehlen. Macht jemand von euch Schweres durch? Dann bete er. Bis heute auch für uns ein wertvoller Tipp. Das selber zu tun oder andere darum zu bitten, genau das zu tun. Und sich nicht zu schade zu sein, andere um Hilfe im Gebet zu bitten, weil man denkt, naja, das ist dann vielleicht doch nicht so wichtig oder jeder hat ja irgendwie seins. Nein, wir werden aufgefordert dazu, wer Schweres durchmacht, der bete. Und bitte andere darum, das auch zu tun. Jesus betet also dieses längere Gebet, das wir im Johannesevangelium Kapitel 17 nachlesen können. Und in einem Abschnitt von diesem Gebet betet er für seine Jünger, die ja vor ihm sitzen oder mit ihm zusammen sind. Das heißt, sie hören das, was er für sie ausspricht, was er für sie bittet. Er bittet zum Beispiel dafür, dass sie eng zusammenhalten. Weil er weiß, was für schwierige Zeiten kommen werden und wie verwirrend das für sie sein wird, dass er, Jesus, auf einmal dann nicht mehr da ist und sie sich fragen werden, wie geht's weiter? Wie sieht unsere Zukunft aus? Was sollen wir machen? Und er betet darum, dass sie eng zusammenhalten. Und dass sie im Glauben Schritte weitergehen können und nicht einfach stehen bleiben, sondern weitergehen können. Interessantes Detail hier, als Jesus diese Worte spricht, ist Judas bereits nicht mehr dabei. Er hatte sich vorher von Jesus und den Jüngern bereits verabschiedet, hatte sie verlassen. Und darum gelten diese Worte, die Jesus hier betet, nicht mehr für ihn. Jetzt hat Jesus neben dem, dass er für Einheit unter den Jüngern betet und dass sie Glaubensschritte machen und dranbleiben, hat er noch ein weiteres Anliegen. Nochmal Vers 12. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast. Die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Keiner außer dem, der verloren gehen musste. Doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Zwei Punkte dazu. Erstens, von Gott geschützt und zweitens, von Gott getrennt. Zum Ersten, was Jesus hier sagt, wofür er betet, von Gott geschützt. Im Vers zuvor, der vorangeht, also der Vers 11, da hat Jesus bereits zum Vater im Himmel Folgendes gebetet. Johannes 17, Vers 11 heißt, bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht des Namens, deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Das war der Vers vorher. Jetzt die Kapitel vorher, wenn man die liest, 14 bis 16, hatte Jesus bereits den Jüngern angekündigt, dass er sich zum Vater im Himmel wieder zurückziehen wird. Aber sie nicht alleine lässt. Sie müssen nicht erschrecken, dass er auf einmal nicht mehr da ist. Er wird sie nicht im Stich lassen. Er gibt ihnen einen guten, einen noch besseren Ersatz, den Heiligen Geist, als wertvollen Begleiter für ihren Alltag. Und jetzt bittet er den Vater, die Jünger zu bewahren, so wie er das Jesus während seines Lebens auf der Erde getan hat. Wir sehen da, er erwähnt vorher den Heiligen Geist, betet zum Vater und sagt, er selbst hat sich für die Jünger eingesetzt. Also die ganze Dreieinigkeit, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, setzt sich dafür ein, für die Nachfolger, für die zum Schutz der Gläubigen. Jetzt ist Bewahrung in diesem ganzen Abschnitt ein großes Thema. Jesus erwähnt das mehrmals und vorher schon und nachher auch wieder. Bewahrung, Schutz, Fürsorge. Warum tut er das? Denn er weiß, dass seine Nachfolger Gefahren ausgesetzt sind. An anderer Stelle spricht er davon, dass Gottes Gegenspieler Satan die Jünger so richtig durchschütteln will, wie man Weizen aussiebt. Er warnt sie davor. Und wieder in Johannes, der Jünger von Jesus, der diesen Bericht über das Leben von Jesus geschrieben hat, der mehrere Briefe geschrieben hat, die wir im Neuen Testament haben, der die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, geschrieben hat. Wiederum er beschreibt Satan als einen, der Gottes Leute ständig mit Anklagen bombardiert, ihnen zu Unrecht ein schlechtes Gewissen machen will, ihnen einreden will, was sie alles falsch machen und nicht können und immer noch nicht drauf haben. Vielleicht kennst du solche Gedanken. Dass auf einmal das in den Kopf kommt und du willst Christ sein? Und du willst Jesus nachfolgen, wenn du nicht mal dieses und jenes auf die Reihe kriegst? Wenn die anderen das wüssten. Du willst Christ sein. Darum brauchen wir Bewahrung, Schutz von unserem Gott. Jetzt, wie hat Jesus das getan? Er sagt, ich habe sie bewahrt, ich habe auf sie aufgepasst. Gott, tu du es weiterhin. Wie hat Jesus das getan und wie macht Gott das heute? Erstens sagt Jesus, solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. der Name Gottes. Das taucht schon im Alten Testament ganz oft auf, wo gesagt wird, zum Beispiel im Sprüchebuch, der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gottesfürchtige flüchtet sich zu ihm und findet Schutz. Ganz oft kommt das, dass Menschen sagen, im Namen Gottes oder eben der Name Gottes ist wie so eine feste Burg. Jetzt muss man wissen, das ist kein magischer Schutzzauber irgendwie, dass nur wenn man jetzt ausspricht, Gott, dass man auf einmal automatisch wie magisch geschützt ist. Nein, es ist keine Schutzformel. Hinter dieser Macht des Namens Gottes steckt die Macht Gottes, steckt Gott selber. Mit dem Namen von jemandem war die Person selbst gemeint. Also im Namen Gottes heißt, mit der Macht Gottes beschützt zu sein, heißt, Gott kümmert sich, Gott schützt. Und er ist definitiv stärker als die Macht des Bösen. Zu sehen ist das in der nachfolgenden Szene, als Jesus dann verhaftet wird, in diesem Garten Gethsemane, den man bis heute besuchen kann, gegenüber vom Ölberg, wo man auf den Tempelberg Jerusalems sieht, dieser Garten, wo Jesus sich zurückzog. Dann, das folgt darauf in Johannes 18, wo Jesus dann verhaftet wird. Und es ist, wenn man das so liest, eigentlich fast witzig, diese Szene, wie das dort beschrieben ist, dass die bewaffneten Soldaten, die Jesus gefangen nehmen sollen, dort auftauchen und eine ganze Schar und mit Schwertern und Knüppeln und was auch immer. Und dann fragen, ja, wir wollen zu Jesus. Und dann sagt Jesus, ich bin es. Und in dem Moment, die schwer bewaffneten Soldaten fallen zu Boden, als sie Jesus selbst begegnen. Und merken, wir haben es hier mit einem speziellen Menschen zu tun. Und als sie sich wieder berappelt haben, dann verhaften sie Jesus schlussendlich doch und die Jünger entkommen und können fliehen. Und Johannes erklärt das mit den folgenden Worten, so sollte sich Jesu eigenes Wort erfüllen, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren gehen lassen. Jesus bewahrt durch die Macht, die er selbst repräsentiert, ohne jede Waffe. Zweitens bewahrt Jesus durch seine Lehre, die unseren Glauben herausfordern kann, aber auch schärft und stärkt. Und drittens bewahrt Jesus durch seine Warnungen, dass er offen und ehrlich sagt, passt auf, seid wachsam. Und seid dem Bösen gegenüber nicht naiv. Johannes schreibt wiederum in seinem ersten Brief, wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Wenn man das einfach so liest, kann man denken, ja Moment, aber ist das wirklich so? Ich bin überzeugt, er meint, dass Christen natürlich punktuell schon sündigen. Aber dass das Leben eines Christen prägen sollte, dass er nicht einfach rücksichtslos, langfristig irgendwie drauf los mutwillig sündigt. Denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse, der Teufel ihm nicht schaden kann. Kannst du dir das vorstellen, dass die schützende Hand Gottes nicht einfach allgemein so irgendwie über der Welt ist, sondern persönlich über dir, wenn du Jesus nachfolgst. Das garantiert kein sorgenfreies, ewig glückliches Leben auf Wolke 7. Wir leben in einer Welt, die nicht nur gut ist. Und auch Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, sind manchem ausgesetzt, was sie sich nicht aussuchen würden. Doch Gott schützt seine Leute, er hat das Böse besiegt und er wird dafür sorgen, dass das Böse nicht das letzte Wort hat. Gott bringt uns durch Höhen und Tiefen an sein gutes Ziel. Aber nun die Frage, warum hat das bei Judas nicht funktioniert? Zweiter Punkt heißt, von Gott getrennt. Konnte denn Jesus nicht auf Judas auch noch aufpassen? Er sagt, ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Keiner außer dem, der verloren gehen musste. Und das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Stell dir vor, diejenigen, die jetzt für die Kids verantwortlich sind, ich weiß nicht, ob sie vielleicht im Park draußen sind und mit ihnen was spielen, stell dir vor, die haben eine tolle Zeit jetzt zusammen. Und sie kommen nachher wieder und sagen, wow, es war genial und wir hatten das und das gemacht und Fangis und XY 15, 14 und was es alles gibt. Und alles gut gegangen, alle wieder dabei. Nur eins fehlt. Naja, das liegt nicht drin, oder? Aber Jesus sagt, alles gut gegangen. Ich habe alle bewahrt, auf alle aufgepasst. Naja, außer halt einer. Hat Jesus versagt? Judas hatte doch die optimalen Voraussetzungen. Die gleichen wie die anderen Jünger auch. Was hat Judas alles hautnah miterlebt? Er hat die tiefgehenden Predigten von Jesus gehört, zum Beispiel die Bergpredigt, wo unter anderem das auftaucht, dass Jesus dort spricht von der engen Tür, die ins Himmelreich führt, und von dem breiten Weg, der ins Verderben führt. Jesus hat auch in dieser Bergpredigt von den Menschen gesprochen, die behaupten, Jesus zu kennen, zu denen er doch sagen wird am Ende, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir. Judas hörte das. Genauso hörte er die anschaulichen Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, wie das vom verlorenen Sohn, von dem, der sein Leben an die Wand gefahren hatte, selbst verschuldet, und er doch zum Vater, der für Gott steht, zurückkehren durfte, neu beginnen durfte. Judas hatte die Aufgabe, die gemeinsame Kasse der Jünger zu führen und hat immer wieder daraus sich selbst bedient. Er hätte die Gelegenheit gehabt, wie der verlorene Sohn, das zu bereuen, das einzusehen und zurückzukommen, umzukehren. Darüber hinaus war Judas Augenzeuge der atemberaubenden Wunder von Jesus. Einen heftigen Sturm auf dem Wasser. Auf dem See Genezareth stillte Jesus mit nur einem Wort. Im Deutschen sind es zwei Worte. Schweig, still, sei still. Und der Sturm hört auf. Jesus weckte einfach mit seinen Worten ein verstorbenes Mädchen von den Toten wieder auf. Eine lächerliche Portion an Brot und Fischen vermehrte Jesus, dass eine riesige Menschenmenge davon satt wurde. All das bekam Judas als einer der 12 Jünger mit. Noch dazu war Judas beteiligt daran, dass Jesus ja seine Jünger beauftragt hat, selber hinzugehen, selber von Jesus zu predigen, einzuladen, Jesus zu vertrauen, Wunder zu tun. Judas hatte Kraft von Jesus bekommen, andere Menschen von der Macht des Bösen zu befreien. Warum hat er selbst sich verabschiedet? Warum ist er nicht selbst dabei geblieben? Jesus sagt, doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Wenn man dem auf den Grund geht, dann setzt das, was Jesus hier sagt, ja nochmal einen drauf, oder? Dass das ja wie gnadenlos wirkt, dass einfach, weil sich irgendein Spruch aus dem Alten Testament, was damals schon Jahrhunderte alter Text war, erfüllen sollte. Einfach deswegen geht ein Mensch verloren, damit sich das halt erfüllt. Hatte Judas keine Chance und musste nur für irgendein göttliches Drehbuch herhalten, als ein Bauernopfer, als ein Kollateralschaden, wie wenn heute Kriegsparteien sich bekämpfen und halt irgendwie in Kauf nehmen, dass dann noch Zivilisten umkommen, ist Judas so einer, der nichts dafür kann, wo man sagt, es sind so und so viele Unschuldige auch getötet worden. Nein, das trifft auf Judas nicht zu. Bei Judas sind wie drei Parteien am Werk. Das ist einerseits Satan, das ist Judas selbst und das ist Gott. Über Satan heißt es, dass er Judas den Gedanken eingeflüstert hat, Jesus zu verraten. Und dass er später von Judas Besitz ergriffen hat. Jetzt klingt das zunächst einmal so, wie bei den Personen, die in der Bibel als von Dämonen besessen bezeichnet werden und die fremdgesteuert waren, quasi nicht lebensfähig, die nichts dafür konnten. War das bei Judas so? Nein, bei Judas ist es völlig anders. Er selbst hat sich auf Satan eingelassen und er bleibt für sein eigenes Leben verantwortlich. Er war keine reine Marionette des Bösen. Er selbst wird aktiv. Er geht zu den jüdischen Führern, redet mit ihnen darüber, wie er Jesus verraten könnte. Er macht Pläne, wann das eine geeignete Situation wäre. Und Jesus bestätigt das, dass Judas selbst Schuld trifft. Er sagt, der Menschensohn, also er selbst, Jesus, geht zwar den Weg, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn verraten wird. Ich meine, es war der Reformator Johannes Calvin, der es so erklärt hat. Der Heilige Geist, der Menschen, die Jesus nachfolgen, erfüllt und führen will, der drängt sich nicht auf. Er leitet sie und erinnert sie und bestätigt Wege von Gott, aber der Christ entscheidet immer noch selber. Er ist selbst verantwortlich für sein Handeln. Er wird aufgerufen dazu, dieses und jenes nicht zu tun und Jesus nachzufolgen. Und genauso ist es bei Judas zu verstehen. Er war nicht einfach eine Marionette des Bösen. Er hat die Stimme des Bösen gehört, aber er selbst hat dann daraufhin Entscheidungen getroffen und eigenverantwortlich gehandelt. Er hatte die Chance, dem Satan zu widerstehen. Niemand zwang ihn zu dem Weg, den er gewählt hat. Welche Rolle spielte nun Gott dabei? Welche Worte aus dem Alten Testament sollten sich da erfüllen oder haben sich erfüllt? Weil die Szene hier rund ums Abendmahl auftaucht, kommt Psalm 41 in Frage. Selbst mein Vertrauter, auf den ich mich verließ, ja mit dem ich mein Brot geteilt habe, tritt mich nun mit Füßen. Das musste nicht zwingend Judas sein. Aber Judas entschied sich dafür, zum Verräter von Jesus zu werden. Und er zeigte damit, dass er nie richtig zu den Jüngern dazugehörte. Judas ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Gott trotz menschlicher Taten zu seinem Ziel kommt. Ähnlich wie bei Josef im Alten Testament. Also nicht Josef, der Mann von Maria im NT, sondern Josef im Alten Testament, der im Rückblick auf sein bewegtes, turbulentes Leben feststellt, meine Brüder haben mir Schlimmes angetan, wollten mich eigentlich auslöschen, wollten mich fertig machen, wären zufrieden gewesen, wenn ich einfach irgendwie in dem Brunnen oder dann als Sklave in Ägypten gestorben wäre. Meine Brüder hatten Böses im Sinn. Aber Gott hat das verwandelt dazu und Gutes draus gemacht, dass viele Menschen gerettet werden konnten, weil Josef der zweite Mann in Ägypten wurde und Menschen das Leben rettete durch seine Politik, sogar seinen eigenen Brüdern. Bei Jesus ist das Gleiche der Fall. Scheinbar triumphiert das Böse, als Jesus verraten wird und am Kreuz stirbt. Doch Jesus besiegt den Tod. Und Gottes Plan erfüllt sich durch das Böse hindurch, indem er das Böse dazu verwendet. Gottes Plan erfüllt sich, Menschen können von ihrer Schuld befreit werden, wenn sie an Jesus glauben. Wie es bei Judas weiterging, er lieferte eben tatsächlich Jesus an die jüdischen Führer aus. Er erkannte irgendwie, dass das dann doch falsch gewesen ist. Und seine Lösung war dann, sich selbst das Leben zu nehmen. Wie tragisch. Hatte Judas eine Chance? Ja, aber er hat sie nicht genutzt. Was können wir daraus lernen? 4 Dinge. Erstens, keine Selbstanklage. Wenn andere den Glauben ablehnen, dann muss das nicht an uns liegen. Natürlich können wir uns Fragen stellen, wenn Freunde oder eigene Kinder andere Wege gehen. Fragen wie, was haben wir falsch gemacht? Waren wir schlechte Vorbilder? Aber Judas ist das beste Beispiel, dass selbst die optimalen Bedingungen keine Garantie liefern, dass jemand am Glauben einhängt oder dran bleibt. Zweitens, helfen wir anderen, am Glauben dran zu bleiben oder ihn neu zu entdecken. Nicht, indem wir die Religionsfreiheit abschaffen und das einfach so machen, du musst glauben. Nein, es ist kein Weg, der uns die Bibel zeigt. Sondern, indem wir Zweifel ernst nehmen, gute Fragen annehmen, die andere haben, oder selbst gute Fragen stellen, zum Glauben einladen, aber auch respektieren, wenn Leute andere Entscheidungen treffen. Drittens, prüfen wir uns selbst. Es gibt die Möglichkeit, ganz nah dran zu sein an Jesus und doch verloren zu gehen. Judas ist auch ein Beispiel dafür. Wie viele Predigten hatte er gehört? Ich habe mal gezählt, schon vor Jahren, hochgerechnet, wahrscheinlich habe ich tausende Predigten in meinem Leben bisher gehört. Es ist möglich, dass man jenstes weiß, also vieles weiß, viele Predigten gehört hat, ganz nah dran ist, Gottes Handeln miterlebt, mitarbeitet wie Judas. Und doch gehörte Judas nicht wirklich dazu, weil er nicht an Jesus glaubte. Aber nur der Glaube an Jesus rettet. Und er kam, um Verlorene zu retten. Dich und mich wird nicht retten, wenn wir die tausendste Predigt gehört haben. Dich und mich wird nicht retten, wenn wir Zeugen davon sind, wie Friday Night in 2 Wochen ganz, ganz steil startet und super läuft. Dich und mich wird nicht retten, wenn wir irgendwo in der Kirche uns beteiligen und anderen Gutes tun. All das hat Judas gemacht und miterlebt. Aber er hatte das Entscheidende nicht. Er hat nicht an Jesus geglaubt. Und nur das hätte ihn gerettet. Viertens, wer an Jesus glaubt, ist von Gott geschützt. Für immer. Johannes schreibt die Worte von Jesus, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das gilt für immer, die an Jesus glauben. Es wird immer wieder Sachen geben, die unseren Glauben durchschütteln wollen und die uns irgendwie ablenken wollen oder uns die Gedanken vernebeln wollen. Aber wenn wir an Jesus glauben, gilt genau das. Nichts und niemand, auch nicht wir selbst, können uns trennen davon, weil Jesus uns hält, weil wir in seiner Hand sind, weil wir zu seiner Familie gehören. Er uns adoptiert hat, gerettet hat durch das, was er tat am Kreuz. Wir das glauben dürfen, mit ihm verbunden sein dürfen, durch seinen Geist. Und er auch für uns betet und uns festhält in seinem Namen, in der Macht seines Namens. Lass uns beten. Herr Jesus, wir lesen diese erschreckende Story von Judas, der so nah dran war und der doch verloren gegangen ist. Hilf uns davon zu lernen. Hilf uns in Menschen zu investieren. Den nötigen Abstand zu haben, wenn sie anders sich entscheiden. Hilf uns, uns selbst zu prüfen, wo wir stehen mit dir. Und dir zu glauben, dir zu vertrauen für alle Zeit. Danke, dass du der bist, der deine Kinder schützt. Für immer. Amen.